Herr, das ist uns aus dem Herzen gesungen. Rühr uns an mit deiner Kraft. Halte deine Hände über uns. Mitten in dem Streit der Welt, mitten in dem Leid der Welt, in dem Unrecht der Welt. Und dann, Herr, lehr uns dich recht sehen und recht erkennen. O Herr, dass wir nicht mit dir umgehen wie mit einem Menschen, sondern dass wir wissen, dass du der Allmächtige bist und der Heilige und der Gewaltige und über dem keine Macht mehr ist. Dank sei dir, dass du dich offenbarst als der rechte Herr, der rechte Meister und der rechte Erlöser. Dafür danken wir dir. Lass uns wachsen in der Erkenntnis und zunehmen im Glauben. Amen. Wir kommen heute an die Töpferwerkstatt Gottes, Jeremia Kapitel 18. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts, da lag auf einem Bauplatz des Domes von Florenz ein prächtiger 9 Ellen langer Marmorblock, aus dem eine Statue zum Schmuck der Kuppel hätte gemeißelt werden sollen. Aber keiner der Künstler konnte und wollte diesen Stein in Angriff nehmen. Er war zu lang und zu schmal. Und so blieb er liegen, bis eines Tages der Fürst unter den Künstlern, Michelangelo, auf den Platz kam. Da blieb er stehen vor dem Marmorblock und betrachtete ihn, und plötzlich schaut das Künstlerauge in dem unförmigen Glotz eine Gestalt, die er herausmeißeln will. Er kaufte den Stein, nimmt ihn in seine Werkstatt, und nun beginnt die verborgene Arbeit. Nach 3 Jahren öffnet sich das Tor der Werkstatt und ein vollendetes Kunstwerk wird hinaustransportiert. Eines der herrlichsten, das er je geschaffen hat. Die Gestalt des jungen David. Diese Gestalt steht heute noch vor dem Dom in Florenz. Wir haben es gesehen, ein wundervolles Kunstwerk. Ein zweites Beispiel, das auch in diese Richtung geht, von Thorwaldsen. Der Künstler, einst in Italien, da fand er einen Marmorblock. Als er ihn sah, da rief er aus: Welch eine herrliche Christusgestalt ist drin verborgen. Und er hat diesen Christus herausgemeißelt. Nach Vollendung der Arbeit, da fragte ihn ein Bekannter: Wie haben Sie es nur fertiggebracht, aus diesem Block ein solches Kunstwerk zu schaffen? Thorwaldsen sagte: Ich habe nur weggemeißelt, was nicht hingehörte. Diese Künstler haben Kunstwerke fertiggestellt, zu denen sie Marmor nötig hatten. Und ihre Kunstwerke sind doch der Vergänglichkeit unterworfen. Unser Text redet von dem größten Künstler, von dem Meister, der aus dem Unendlichen finstern Stoff, aus dem Dreck, aus dem Ton, aus einem Erdenklumpen ein herrliches Kunstwerk macht zum ewigen Leben. Nichts Vergängliches. Liebe Freunde, es geht um das ewige Leben, um das ewige Errettetsein. Und wir sollen ein ewig lebendes Gefäß zur Verherrlichung Gottes werden, so geformt werden, dass seinen Meister preist. Ich möchte nun vier Hauptgedanken sagen, der größte Meister im Bild des Schöpfers. Das ist der erste Gedanke. Der größte Meister im Bild des Schöpfers. Zweitens, drei Möglichkeiten gibt es, ein Gefäß, bis ein Gefäß fertig ist. Drittens, wir wollen den Ton betrachten, der hier bearbeitet wird, und dann das vollendete Gefäß. Das erste, der größte Meister im Bild des Schöpfers. Wenn ein Lehrer seinen Kindern schwere Aufgaben erklären will, dann gebraucht er Bilder aus dem Leben. Bilder bilden und Gleichnisse erklären. Das müssen wir uns merken. So macht es der weise Gott mit uns Menschen. In der Bibel steht, dass der Sirach zu den Trägen sagt, geh hin zur Ameise, du Fauler. Siehe Weise an und lerne mit Fleiß von ihnen. Ein Bild, ein Gleichnis aus der Tierwelt. Die Sorgenvollen, die werden von dem Herrn Jesus zu den Spatzen geschickt. Zu den Vögeln geschickt, Matthäus 6, Vers 26. Die Sorgenvollen. Auch wieder ein Gleichnis aus der Tierwelt. Seinen Jüngern stellt der Herr Jesus ein Kind vor. Er nahm ein Kind und stellte es in ihre Mitte. Das Beispiel der Sorglosigkeit und der Demut. So ihr nicht werdet wie die Kinder. Gleichnisse. Wir könnten fortfahren aus der Heiligen Schrift. Ein Gleichnis um das andere. Von dem badischen Pfarrer Henhöfer, da wird berichtet, dass er einen Vikar hatte. Und der Vikar kam eines Tages in großer Not und Sorge mit seiner Predigt zu ihm. Diese Predigt machte dem Vikar große Not und Sorge. Da zeigte der Vikar dem Pfarrer Henhöfer seine Predigt. Und der hat ihn geraten, nachdem er die Predigt durchgelesen hatte, gehen Sie doch nach oben und schauen Sie den Spatzen zu, die so frech und hellsichtig sind, wie Gott sie trotzdem versorgt. Und da hatte der Vikar seine Predigt. Also, Gleichnisse erklären. Bilder erklären. Und so hielt der Vikar seine Spatzenpredigt. Die ist bekannt geworden. Als Gott dem Jeremia tieferes Verständnis beibringen wollte, über sein Wesen und Wirken und seine Pläne und seine Ziele, da schickte er ihn in die Töpferwerkstatt. Das hat einen tiefen, tiefen Sinn. Das Wort des Herrn geschah zu Jeremia. Gott sprach, geh hinab in des Töpfers Haus. Und da trifft er ihn bereits an der Drehscheibe, diesen Töpfer. In der Töpferwerkstatt offenbart sich dem Jeremia Gott. Vor einigen Jahren hatten wir Gelegenheit, einen Gang durch eine Keramikwerkstatt zu machen in San Marino. Da sieht man die Lehmpfannen, da sieht man die Drehscheibe, da sieht man fertige, halbfertige, luftgetrocknete Gefäße und gebrannte Gefäße. Da sieht man auch den gefüllten Töpferofen, war uns hoch interessant, diese verschiedenen Abteilungen zu studieren. Jeremia kommt also in die Töpferwerkstatt und sieht dem Meister zu. Anbetend bekennt auch der Jesaja: Herr, du bist unser Vater, wir sind Ton, du bist unser Töpfer. Also der Töpfer ist Meister in seinem Fach. Das haben wir erkannt, als wir dort waren. Als wir da den Meister der Abteilung fragten, wo er gelernt habe und wie lang er da gelernt habe, da sagt er, 3 Jahre habe ich gelernt, nach weiteren 5 Jahren ist man Meister und mit 8 Jahren ist man dann Fachmann. Da ist man Fachmann. Man sieht es dem Töpfer an, dass er mit seinen geschickten Händen mit dem Ton umzugehen versteht. Das sieht man. Da meint man, dem gibt es gar keine Grenzen. Und so ist Gott Meister. Er, der Schöpfer, der Meister. Das hat auch der Prophet Jesaja so ausgedrückt in Jesaja 33, Vers 22. Wir wollen es mal aufschlagen. So. Der Herr ist unser Meister. Er, der Herr. Der Töpfer ist allein Herr in seiner Werkstatt. Alle anderen sind nur Mitarbeiter. Sein Wille geschieht, seine Pläne werden verwirklicht. Alles und alle stehen ihm zur Verfügung. Der Töpfer hat das Verfügungsrecht über den Ton. Er kann ihn liegen lassen oder benutzen, wann und wie er will. Der Ton kann sich nicht beklagen. So hat Gott über uns volles Verfügungsrecht. Wissen wir das? Mit dem Ton ist zunächst das Volk Israel gemeint. Gott hat sie aus Ägypten geholt, nach Kanaan gebracht. Auch wir sind aus der Schlammgrube der Sünde und der Gottferne dieser Welt herausgeholt worden, in das Reich Gottes versetzt worden, damit Gott uns forme nach seiner Weise. Und seine Wege sind wunderbar. Gott sagt dem Propheten, kann ich nicht auch also mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer mit dem Ton? wie der Ton in der Hand des Töpfers ist, so seid ihr auch in meiner Hand. Vers 6. In unserem Kapitel 18, Vers 6. Niemand hat das Recht, Gott zu fragen, warum machst du mich also? Hat doch Gott Macht, aus einem Klumpen zu machen, ein Gefäß zu ehren und das andere zu unehren. Er ist unumschränkter Herr in der Völkerwelt und im Leben eines jeden von uns. Und das ist für uns ganz wichtig. Es gibt keinen Rechtsanspruch an Gott. Sein Wille ist völlig unbeschränkt. Für Gott gibt es kein Muss. Unsere Dogmatiker, die sagen, nachdem der Mensch gefallen war, musste Gott sie erlösen. Dazu musste er seinen Sohn in die Welt senden. Da musste der Sohn so beschaffen sein. Da musste das und das und jenes geschehen. Die Bibel muss so und so entstanden sein. Liebe Freunde, Gott muss nicht. Gott muss nicht. So wird Gott seine Handlungsweise vorgeschrieben und vorgerechnet. Das ist eine ernste Sache. Wenn man Gott vorschreibt, wie er es machen muss, sollen wir nicht. Und diesen so festgenagelten Gott soll man anbeten. Deshalb kommen wir nicht zur Anbetung, weil wir Gott festgenagelt haben. Mit einem Wort wirft Gott das ganze menschliche System auf die Seite. Jesaja 55, da steht das Wort. So, das ist das Wort, wo Gott mit einem Satz alles auf die Seite wirft. Meine Gedanken sind doch nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind doch nicht meine Wege. Ich bitte euch. Viel höher meine Gedanken und meine Wege. Viel höher als die euren. Es gibt also kein Muss für Gott. Es gibt bei Gott kein logischer Weise wie bei uns. Wir sagen immer wieder, logischerweise muss das so und so und so aussehen. Bei Gott gibt es keine logischerweise. Was haben wir doch aus Gott gemacht? Haben wir nicht oft Gott festnageln wollen? Haben wir nicht schon oft Gott Vorschriften machen wollen? Das hat auch Paulus aufgenommen. In Römer 9, Vers 20. Römer 9. So. Hat nicht ein Töpfer Macht, zu machen, wie er es will? Wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Hier haben wir also auch, was der Psalm unterstreicht. Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Psalm 135, Vers 6. Souverän, Gottes Absolutheit. Für uns ist die Frage, ob wir ihm Vollmacht gegeben haben über unser Leben, über unsere Führung. Hat er Macht über uns? Das heißt Glauben. Das ist das Erste, was der Jeremia in der Töpferwerkstatt zu lernen hat. B. Gott hat als Töpfer uns oft Rätsel aufgegeben. Der Töpfer ist wortlos bei der Arbeit. Er nimmt den Ton, legt ihn auf die Drehscheibe und wechselt ständig die Form. Voll Spannung schaut man zu, ob wohl eine Vase oder Tasse oder Krug geformt wird. Zuletzt ist man überrascht von dem Meisterwerk. Ebenso verborgen handelt Gott an uns, oft schweigend. Im Familienleben, im Völkerleben, im persönlichen Leben. Wir sehen Gott bei uns und anderen zu und wissen oft gar nicht, wo will Gott mit uns hinaus? Herr, was willst du denn, dass ich tun soll? Herr, wie meinst du es denn? Gott allein weiß um das letzte Ziel, das er mit uns im Sinn hat. Liebe Freunde, wir wissen ja nicht mal, was morgen sein wird. Und der Herr weiß, was übermorgen sein wird. Weiß er doch. In einem Gedicht, da heißt es, frage nicht warum. Frag nicht warum, dein Gott bleibt stumm und alles warum raubt dir nur die Ruhe. Die Ewigkeit erst gibt dir Bescheid, ihr Licht hoffe du. Hier heißt es tragen, nicht klagen, verzagen. Mit Gott es wagen und willst du fragen, so frage wozu. Was soll mein Leben? Wovon soll's mich scheiden? Was soll ich lernen? Was muss ich entfernen? Was, Vater, willst du? Wirst du aufrichtigen Herzens so fragen, wird dir dein Gott die Antwort sagen. Es geht wie bei einem Hausbau. Da liegt das Baumaterial alles kraus und quer durcheinander. Manches ist uns unbegreiflich und vieles scheint uns sinnlos. Für den Architekten, der den Plan hat, ist alles sinnvoll. Vor ihm steht schon im Gedanken der fertige Bau. Wer nur die Baustelle sieht, mit ihrem Durcheinander, der ruft mit dem Propheten, für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels. Es geht ihm wie dem Paulus in Römer 11, Vers 33, o welch eine Tiefe des Reichtums, unbegreiflich, unerforscht. In Jeremia 19. Kapitel, Vers 1, hör mich zu lesen. Jetzt siehe, ich will ein solch Unglück über diese Städte gehen lassen, dass wer es hören wird, dem die Ohren klingen sollen. Und Vers 10 in diesem Kapitel. Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Männern, die mit dir gegangen sind. Und Vers 11 noch. Und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Zebaoth, eben wie man eines Töpfers Gefäß zerbricht, das nicht kann wieder ganz werden, so will ich dies Volk und diese Stadt auch zerbrechen. Auch wieder solch ein Bild. Sag ihnen, so spricht der Herr Zebaoth, so wie man eines Töpfers Krug zerbricht, so will ich das Volk und die Stadt zerbrechen. Gott will also das Volk Israel und Jerusalem zerbrechen und übrig bleiben Scherben. Das muss der Jeremia lernen in der Töpferwerkstatt. Wie oft zerbricht Gott auch in unserem Leben? Oft liegen unsere schönen Pläne wie ein zerbrochener Krug am Boden. Doch Scherben sind bei Gott nicht das Letzte. Ohne Zerbruch bringt uns Gott nicht ans Ziel. Ich denke da an einen Fußballer, der berauscht war vom Sieg. Und dann fährt er spät abends heim mit seinem Motorrad. Er stürzt und wird querschnitt gelegt. Sein Bekenntnis lautet, wenn Gott mich nicht vom Motorrad geworfen hätte, so wäre ich direkt in die Hölle gefahren. Gott musste ihm seine Pläne zerbrechen. Alles Zerbrechen ist nur Durchgang zum Ziel. Wenn wir einst das Ganze übersehen können, dann wird sich das Geheimnis bei uns enthüllen. Jener Vers hat recht. Das Leben ist ein Stücklein Seide, das still sich webt aus Freud und Leid. Die Fäden gehen quer und kraus, kein Muster finden wir. Raus. Im Himmel werden wir verstehen, wenn wir die rechte Seite sehen. Da geht es nicht mehr kraus und quer. Da werden wir die rechte Seite sehen. Warum Gottes Weg mit den Menschen so und so geht. Uns hier ein unlösbares Rätsel. Das ist das Zweite, was Jeremia in der Töpferwerkstatt lernte. Und das Dritte, C. Gott als Töpfer wird uns in seiner unendlichen Langmut ganz groß. Das sind die drei Lernproben Jeremias. Wie viel Geduld ist nötig vom Schöpfer, bis ein Gefäß fertig ist? Zuerst auf der Drehscheibe geformt, dann getrocknet, dann mit Farbe bemalt, mit Glasur bemalt und dann gebrannt in den Ofen. Damit komme ich zum zweiten Hauptgedanken. Drei Möglichkeiten bestehen, bis ein Gefäß fertig ist. Erste Möglichkeit, das Gefäß kann missraten, Vers 4 in unserem Text. Missraten ist eigentlich ein ganz ernstes Wort. Dieses Wort steht über der ganzen Sündengeschichte des Paradieses. Missraten. Gott hat uns geschaffen aus Erde, mit seinem Geist beseelt, eine Gottebenbildlichkeit in uns hineingelegt als Ziel. Ein wunderbares Ziel. Und wir widerstrebten, missraten. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Das Volk Israel sollte ein Segensträger sein für die Welt. Das Volk Israel als Segensgefäß missriet. Doch Gott wird mit ihm noch zum Ziele kommen. Gott wird ein anderes aus ihm machen. Wie viele missratene Gefäße hat denn Gott? Da steht vor mir der junge, hoffnungsvolle König Saul, der zuletzt unter der Hand Gottes missriet. Gehasi, der Diener des Propheten Elisa, missriet. Der Jünger und Apostel Judas wurde ein missratenes Gefäß. Wie viele junge Christen und alte Christen missraten, die ein Segen hätten sein müssen, missraten noch unter der Hand Gottes. Eine andere Gefahr ist es, dass du und ich als Werk in Schöpfers Hand mutlos und verzagt. Wir verlieren sehr bald die Geduld mit uns selbst. Gott sagt dem mutlosen Volk, wie seid ihr so verkehrt? Gleich als wenn der Ton zum Töpfer spräche, er hat mich nicht gemacht. Mutlos, verzagt, ich bin nicht sein Kind. Ich werde mal vor Gott hintreten und werde sagen, warum hast du das so gemacht? So bin ich alt. Aber wir werden ihm auf tausend nicht eins antworten können. Nicht eins. Junge Menschen sagen, wenn ich nur einen anderen Beruf hätte oder wenn ich begabter wäre, oder wenn ihr andere Eltern hättet. Und viele Eheleute sind der Meinung, wenn ich einen anderen Mann hätte oder eine Frau hätte, Lord. Wenn wir reicher wären, mehr Geld hätten, dann. Und viele Alte klagen, warum lässt mich denn Gott krank werden, womit habe ich das verdient? Der Ton darf gewiss sein, Gott macht keine Fehler. Er darf glauben und wissen, nun ist er meine Stärke, nun ist er meine Ruhe, er steht als Held am Werke. Ich schaue staunend zu. Gott wird mit seiner Langmut ganz groß. Das durfte Jeremia lernen. Nun der Ton als dritter Abschnitt. Damit ist zunächst das Volk Israel gemeint, das er aus Ägypten geholt hatte. Es gilt auch uns, wir sind der Ton, sagt der Prophet. Er vergleicht sich nicht mit Silber oder Gold, oder Marmor, sondern wir sind Ton. Er hat die rechte Selbsteinschätzung, nur Ton. Das ist Demut. Ton ist unrein und das ist unser Bild. Jeremia muss lernen und wir mit ihm. Ton ist zerbrechlich. Das Erste, was wir vom Ton festhalten müssen. Ton ist zerbrechlich und unrein. Bei jedem Besuch in der Töpferwerkstatt griff ich nach einem Gefäß. So erzählt einer, und da zerbrach es. Es war schon ein Gefäß, aber es war noch nicht ganz trocken. So zerbrach es.
Ton ist zerbrechen. Halbgedrosselter Ton. Er wurde weggeworfen. Oder wenn das schönste Gefäß zu Boden fällt, dann zerbricht es und die Scherben kommen in den Teerest. Wie vergänglich sind wir doch, liebe Freunde. Wie wir so tun in gesunden Tagen, als könnte uns kein Wind umblasen. Ein einziger Schlaganfall und die Lebensherrlichkeit ist aus. So zerbrechlich sind wir. B. Nicht Töpfer, sondern Ton zu sein, ist eine frohe Erkenntnis. Nicht der Ton, sondern der Töpfer hat in erster Linie die Verantwortung meines Lebens. Wie gut zu wissen, dass nicht ich, sondern er es macht. Jesaja 46, Vers 11. Was ich sage, das lasse ich kommen. Was ich denke, das tue ich. Das ist Gottes Weise. Das ist auch tröstlich. Der Töpfer erwartet vom Ton, dass er sich ohne Widerstreben in seine Hand gibt. Je fälliger wir uns seiner formenden Hand überlassen, desto schneller kommt er mit uns ans Ziel. Formen lassen. Vom Heiligen Geist, vom Wort Gottes, von der Hand Gottes. Sehe Jeremia und wir dürfen lernen, das tönerne Gefäß muss sich von der Drehscheibe lösen lassen. Das war uns interessant. Wenn das Gefäß auf der Drehscheibe geformt ist, legt es noch zäh an der Scheibe fest. Der Töpfer nimmt einen feinen Draht, sonst zerbricht das Gefäß und löst mit diesem dünnen Draht das Gefäß von der Drehscheibe. Wie viel Arbeit hat doch Gott mit uns, dass er uns vom Irdischen, von unserem Ich löst, von der Sünde löst. Gott führt uns Menschen so, dass wir uns gerne lösen lassen. Er schickt solche Schickungen, dass wir uns lösen lassen von all dem, was uns anklebt und träge macht. Ein Dichter sagt einmal, wenn immer alles käme, wie du es hast gewollt und Gott dir gar nichts nehme, wie wäre es um dein Sterben, o Menschenkind, bestellt. Du müsstest ja verderben, so lieb wär dir die Welt. So lieb wär dir die Welt, wenn der Herr nicht lösen würde. Wir lernen mit Jeremia, das Gefäß muss in die Hitze des Ofens, muss hart gebrannt werden. Da standen Gefäße in dieser Keramikwerkstatt, da standen die Gefäße, die erst luftgetrocknet waren, aber nicht hart gebrannt. Die durften wir nicht berühren. In diesem Zustand ist das Gefäß nicht gebrauchsfähig. Jede Flüssigkeit würde den Ton auflösen. Sie müssen im Feuer gehärtet, die Farbe muss eingebrannt werden. Je härter, desto besser. Es gibt nur ein Mittel, die Glut des Feuerofens. Wir denken an das Wort Sirachs. Alles, was dir widerfährt, das leide. Und sei geduldig in allerlei Trübsal. Denn gleich wie das Gold im Feuer, also müssen die, die Gott gefallen, durchs Feuer der Trübsal bewährt werden. Nur das Feuer der Trübsal vollendet uns. Unser Glaube ist so breiweich, wenn er nicht gehärtet wird im Ofen der Trübsal, des Leides, der Not. Durch Leiden zur Herrlichkeit, nicht umsonst, sagt das die Heilige Schrift. Aber der Ofen wird ständig überwacht. Die Gefäße werden im Ofen nicht dem Schicksal überlassen. Der Töpfer weiß, die Hitzegrade, die nötig sind, nicht zu viel und nicht zu wenig. Der Töpfer sagt, wir haben den Ofen Tag und Nacht unter Kontrolle. Wir haben zwei Sicherungen angebracht an unserem Ofen. Die erste Sicherung ist der Hitzemesser. In einer kleinen Öffnung, die durch ein Glas nach außen geschlossen ist, befindet sich ein Stäbchen, das aufrecht steht. Wenn die Hitzegrade erreicht sind, dann fällt das Stäbchen um. Dann wissen wir, jetzt ist genug. Das ist die erste Sicherung. Die zweite Sicherung, dass wir durch eine Öffnung sehen, sobald die Gefäße rötlich glänzen, ist das Ziel erreicht. Ich möchte das mal ohne Bild sagen. Die Form bleibt. Die Farbe kann man nicht mehr entfernen. Der Herr führt seine Kinder auch so durch Leben. Aber wir sind uns nie selbst überlassen. Auch im Leiden ist er gegenwärtig. Er prüft bei jeder Prüfungsstunde. Jeder Prüfungsstunde. Das Leiden ist gemessen. Das Vaterauge wacht über uns. Und da meinen wir Menschen, die wir im Leben sind, Gott hat mich vergessen. Ich bin in der Strafklasse Gottes. Und Gottes Auge ruht auf uns. Und Gottes Auge beobachtet uns. Gott ist getreu, der uns nicht lässt versuchen über unser Vermögen. Petrus schreibt seiner Gemeinde in 1. Petrus 4, ihr Lieben, lasset euch die Hitze, so euch begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Besonderes. Hitze macht standhaft. Das lernt der Jeremia. Und jetzt komme ich zum Schluss noch an das vollendete Gefäß. Staunend stehen der Meister und seine Zuschauer am Ofen, wenn die Gefäße gebrauchsfähig sind. Wir verstehen die Freude des Töpfers. Jedes Gefäß ist ein Gedanke des Töpfers. Der nun im Gefäß Wirklichkeit geworden ist. Deshalb sagt ein Gottesmann, jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Nicht bloß im Allgemeinen die Menschheit. Wir alle sind ein Gedanke Gottes. Wir sind nicht einem blinden Schicksal überlassen. Nein. Die Dichterin singt, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Das göttliche Ziel mit uns ist es, ein gottgeweihtes Gefäß zu werden, zur Ehre Gottes. Am Tag der Ewigkeit wird jedes Kind Gottes ein verwirklichtes, ein Originalgeschenk Gottes sein. Darüber werden wir anbeten. Darüber werden wir lobpreisen. Und deshalb lohnt es sich, dass der Ton in die Hand Gottes gegeben wird. Forme auch mich nach deinem Bild, zu deinem Bild, dass ich etwas werden darf zum Lobe deines herrlichen Namens. Wir werden einmal einen Ehrenplatz in der Wohnung des Meisters einnehmen können. Ebenso wird der Herr seine Gemeinde, den Vater, darstellen als eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzeln, unsträflich, ohne Tadel. Epheser 5, Vers 27. Das will er auch dich darstellen, ohne Runzeln und ohne Flecken. Auch mit dem Volk Israel kommt er noch zum Ziel. Israel wird noch das werden, was es seiner Bestimmung nach sein soll. Ein Gefäß des Segens für die ganze Welt. Da steht in Aussicht, Israel ein Segen für die ganze Welt. Alle Geschöpfe haben nur einen Zweck, den Schöpfer, den Töpfer zu ehren und zu verherrlichen. Der Herr wolle aus uns auch ein solches Gefäß machen zu seiner Ehre. A und O, Anfang und Ende, nimm mein Herz in deine Hände, wie der Töpfer seinen Ton. Meister, lass dein Werk nicht liegen, hilf uns wachen, beten, siegen, bis wir stehen vor deinem Ton. Wir wollen beten. Herr, wir danken, dass du größer bist als unser Herz. Wir danken, dass du größer bist als unsere Vorstellungen sein können. Wir danken dir, dass du auch uns in deine Hand nimmst und formst nach deinem Willen. Gelobt sei dein herrlicher Name. Und nun gib es, Herr, dass wir auch zu unserer Lebensführung ein volles Ja sagen, uns dir überlassen. Mach's mit uns, Gott, nach deiner Güte. Allein hilf, dass wir etwas werden zum Lobe deiner herrlichen Gnade. Meister, lass dein Werk nicht liegen. Hilf uns wachen, beten, siegen, bis wir stehen vor deinem Thron. Amen.